Meisterschaft. Was ist ein Meister? Das Wort wird viel missbraucht und muss wieder zur Würde gebracht werden. Uralt ist es und stammt unmittelbar aus dem Lateinischen Magister, weiterhin aber auch aus dem Griechischen Megistos und sogar aus dem Etruskischen, von dem uns ein Heros Mastarna später mit dem großen römischen König Servius Tullius identifiziert, überliefert ist. Abgesehen davon, dass man in der alten deutschen Sprache einen gelehrten Dichter damit bezeichnet hat, beweist die Abstammung des Wortes, dass es auf einen Menschen gemünzt ist, der mehr ist und größer ist als etwas anderes oder als irgendetwas. Solange es nicht mit einem anderen Worte zusammengekoppelt auftritt, hat es die schier zeremonielle Bedeutung, nicht zwar eines offiziellen Titels, sondern einer privaten, ehrenden Anrede, sei es an einen Handwerksmeister, sei es an einen hervorragenden Künstler, stets aber an einen als schöpferisch empfundenen Menschen. Je höher und allgemeiner über ein Fach hinausreichend die Meisterschaft ist, desto mehr gewinnt das Wort Meister an Gewicht, desto mehr tritt es in seinen eigenen Sinn ein, während es in den niedriger gelagerten Fällen leicht einen ironischen Beigeschmack bekommen mag. Handelt es sich vollends um einen Menschen, der alles Gesonderte und Fachliche hinter sich lässt, weil er das Allgemeine im weitesten und höchsten Sinne, nämlich nicht nur das Untermenschliche und Tierische und Materielle, sondern auch und besonders den seelischen Bereich vom Geiste her zu meistern versteht und recht eigentlich ermächtigt ist, zu binden und zu lösen, dann böte sich keine treffendere Bezeichnung für eine solche, das bloß persönliche, weit übersteigende Entelechie, als eben das Wort Meister. Da wir nach jahrzehntelangem Studium und praktischer Erprobung der vom Boguinra gebotenen Lebenslehre und nach den in uns erfahrenen Einflüssen seiner Individualität zu dem Ergebnis gekommen sind, dass dieser Mensch dem oben Gesagten entsprochen hat, so werden wir uns erlauben, das Wort Meister häufiger auf ihn anzuwenden. Die Meisterschaft schließt hier aber noch etwas Wesentliches ein, zu dessen Erörterung wir weiter ausholen müssen, um uns zu rechtfertigen, wenn wir fast nur den inwendigen Motiven dieses Menschenlebens nachspüren. Der schwermütige katholische Schriftsteller Theodor Hecker notierte einmal in seinen Tag- und Nachtbüchern: Für eines der arrogantesten Unterfangen halte ich es, die Biografie eines Menschen zu schreiben, die über die äußeren Tatsachen hinausgeht und die innersten Motive anzugeben versucht. Zum Verlogensten gehören Selbstbiografien. Das ist beinahe richtig verliert aber völlig seine Richtigkeit gerade in den ungemein seltenen Fällen, wo Werk und Leben eines Menschen zur Deckung gelangt sind. In diesen Fällen verliert freilich die äußere schicksalsmäßige Tatsache so sehr an Gewicht und Bedeutung, dass sie nahezu unbeachtet bleiben kann. Sie ist kaum mehr als irgendein Teilungsstrich auf einem Zifferblatt. In besagten Fällen ist jedoch der Biograf außerstande, seine Angaben der innersten Motive dialektisch und wissenschaftlich zu belegen. Hier vermag er nur mit dem gern vom Mitmenschen verdächtigten Gefühl zu operieren. Der nämliche Hecker sagte im gleichen Diarium, das Fühlen ist sozusagen die erste primäre Seinsweise des vollen Seins als Geist. Das ist zwar nicht gut ausgedrückt, aber zutreffend. Aus dem Gefühl, das bei Bo-Win-Ra Meisterschaft im oben erörterten Sinne vorliegt, aus diesem Gefühl allein leitet der Verfasser die Ermächtigung zu diesem Buche her. Die ihm einst durch den Meister erteilte Ermächtigung würde ihm nicht genügen. Aus dem Gefühl auch darf er bekennen, dass er keine Zweifel hegt an jenem eigentlich Wesentlichen von Bo-Win-Ras Meisterschaft, das nunmehr betrachtet werden darf und muss. Es ist sozusagen der Grund und Eckstein, aber auch der Stein des Anstoßes für kritische Köpfe im Tempel seiner Unterweisungen. Es ist der Inbegriff seiner geistigen Existenz und knüpft unmittelbar bei seinem Namen an. Wenn wir Abendländer zwar durch die Sagen vom Gral und König Artus Tafelrunde, ferner durch Rosenkreuzergeschichten und die dem orphischen Kreis angehörigen Argonautiker, auch durch das sonderbare Fragment die Geheimnisse aus Goethes Mannesjahren, ungerechnet das Gemunkel der sich Theosophen nennenden Leute und manche weit ernster zu nehmende Anspielung der Romantiker nicht ganz unvorbereitet waren, hat es doch einigermaßen überrascht und wohl auch skeptisch gestimmt, als vor einer Generation ein Mann, der sich Bo-Win-Ra nannte, in rasch aufeinanderfolgenden, wenig umfangreichen, aber dafür umso inhaltsreicheren Büchern, nicht müde wurde, die Kunde von jenen Helfern und Mittlern und Brückenbauern im Osten zu verbreiten. Nicht genug damit, dass er zu diesem irgendwo im Himalaya-Gebiet lokalisierten Erlöserkreis aus Lebenden, aber auch aus Abgeschiedenen, in geistiger Gestalt weiterwirkenden Menschen, sogar Lao Tse und Jesus rechnete, bezeugte er, selber ein Abgesandter und Zugehöriger dieser weisen Männer des Ostens zu sein und als deren Mitbruder den geistigen Namen Bo-Win-Ra zu tragen. Das war denn doch eine starke Zumutung an die Welt, die nur das glaubte, was sie mit ihren Augen sah, und manchmal kaum das, gewitzigt durch die Relativitätsbehauptungen der Wissenschaft, nicht wahr? Es gab aber ebenso manche Menschen, in dessen Seele diese merkwürdige Kunde wie Erinnerung aufklang, vielleicht sogar auch wie ein inwendiges Postulat im Herzen des verlorenen Sohnes, den es drängte, sich vom Schweinekoben loszumachen und den Rückweg zu seines Vaters Hause zu suchen. Denn als des Vaters Haus in gewisser Weise schildert Bovinra in schlichten und nüchternen, gleichwohl feierlichen Worten jene hochheilige Gemeinschaft, weil, wer ihr angehört, eins mit dem Vater ist, von dem Jesus immer so eindringlich spricht, ohne es doch haben, hindern zu können, dass die Doktoren der Kirche den Vater später mit der aus dem Leben in der Wüste geborenen Gottesvorstellung der Juden rettungslos vermengten. Im Mittleren und Fernen Osten ist die Vorstellung von solchen Mittlern und Meistern, solchen Kardinälen, weil Angelpunkten der Menschheit, durchaus geläufig. Man kennt dort innerlich erwachte, zu völligem Geistbewusstsein gelangte Gestalten, im Buddhismus als Bodhisattvas bezeichnet, die freiwillig auf die Buddhaschaft und den Übergang in die höchste Realität des Nirvana verzichten, um bei der zu erlösenden Menschheit bis ans Ende der Tage auszuharren. Bovinra sagt uns mit aller wünschenswerten Deutlichkeit, dass ohne diese Gestalten, zu denen sowohl in den Erdenkörper gefallene als auch nie hienieden inkarnierte Menschen gehören, die seelische Erlösung des Erdenmenschen so gut wie unmöglich wäre. Ohne Mittler ist der Aufstieg zu lichteren Bereichen undenkbar. Die Legende von Christus in der Vorhölle deutet das ganz besonders an, wozu freilich noch die besondere Aufgabe dieses größten Liebenden im Kreise der Leuchtenden kommt. Aber wir können diese Zusammenhänge hier nur andeuten. Sie sind mit menschenmöglicher Klarheit in der Sprache und Denkungsform unserer Zeit in fast allen Büchern des Meisters immer wieder dargelegt oder berührt. Gibt es Beweise oder zumindest ausgearbeitete philosophische Theorien dafür? Nein, die gibt es nicht. Schon Buddha hat sich einst geweigert, seine Erkenntnisse durch Theorien zu stützen und zu erklären. Er hat einfach gesagt, was er erkannt hat, und verwies seine Schüler auf die Meditation. Damit wollte er sagen, dass es nur innerlich erfahrbar sei. Bovinra verweist ganz ebenso auf die Innenschau, zu der man freilich nur gelangt, wenn man eine harmonische Ordnung im Seelenhaushalt hergestellt hat und die inwendige Führung eines Guru, eines Lehrers genießt. und man wird sie unweigerlich genießen, wenn man die erste Bedingung erfüllt hat. Bedingungen also. Wenn die Glaubwürdigkeit des Meisters angezweifelt und er selber etwa als interessiert hingestellt wird, was trägt es dem Abgeschiedenen ein, dass Leser seiner Bücher die Botschaft aus dem Osten verarbeiten, dass sie ihre Seele nach seinen Angaben zügeln und harmonisieren, dass sie mit einem Wort besser werden? Wäre nicht das schon kaum abzuschätzender Gewinn, nicht so sehr für den Meister als für die Leser seiner Bücher? Allein es liegt uns fern, uns in teleologischen Beweisen für jene Lehre zu versuchen. Wen sie nicht anspricht, der mag es sein lassen, sich mit ihr zu befassen. Was man Himmelreich, ewiges Leben, Fünklein, Tao, Allhak, Brahman, Atman, Nirvana, Samadhi, die unmittelbare Identität von alledem, wollten wir nicht behaupten, nur die Verwandtschaft genannt hat, das lässt sich in der Praxis nicht auf wissenschaftlichem Wege ermitteln. Nur durch beharrliche inwendige Arbeit bei strengster äußerer Pflichterfüllung. Das haben alle ernstzunehmenden Menschheitslehrer und Religionen immer wieder nachdrücklichst gesagt. Ob nun Bhuvan Ra im oben geschilderten Sinne ein Meister war und auf der anderen Seite weiterhin ist, ob er die Meisterschaft besaß und besitzt, das kann einstweilen nur das Gefühl entscheiden, bevor es sich entschlossen auf den Erfahrungsweg der Meditation begibt, bevor es sich an die Einübung in der Lebensweisheit wagt. Wir haben jedenfalls nirgendwo finden können, dass seine geistigen Ratschläge schädlich sind oder für die geistige Gesundheit derer, die sich in seine Schulung begeben, Gefahren bergen. Alle Züge in seinem Leben und Wesen, die wir beobachten durften, stimmten mit seiner Lehre überein und ließen ihn, wenn als nicht mehr, zumindest als einen sehr heiteren, ausgeglichenen, großzügigen und furchtlosen Menschen erscheinen, zu dem die Heuchelei passte wie die Faust aufs Auge. Und das ist schon viel, bedünkt uns. Es könnte sich also lohnen, eine solche Lehre ernsthafter zu beachten, selbst wenn darin ein paar Dinge, es sind deren nicht eben viele, zunächst etwas fantastisch anmuten. Und was den Namen Bhuvan Ra angeht, warum sollte es gar so schwer sein, ihn als ein Siegel seines Wesens hinzunehmen? Gewiss, mit Etymologie und Herumsuchen nach indischen oder chinesischen, ägyptischen oder slawischen Wortstämmen kommen wir da nicht weiter. Namen können sehr wohl an sich unerklärliche Wortsymbole für die geistige Atmosphäre eines Wesens sein. Sie können auch Gestaltungswunsch und Zielsetzung ausdrücken, wie zumeist, wenn wir unseren neugeborenen Kindern Namen geben. Die Menschen, welche sich eine mehr als oberflächliche Vorstellung von des Meisters Botschaft gemacht haben, vollends solche, die sich auf dem von ihm gezeigten Wege befinden, haben sich an diesen Namen, in Abwandlung eines berühmten Verses möchte man sagen, dies, wo in Ra, es klingt so wunderlich, gewöhnt, haben ihn lieb gewonnen und spüren die ganze, von dem Lebenswerk ausgehende Segenskraft in diesem ausdrucksvollen und volltönenden 7 Buchstaben gesammelt. Anmerkung: Vergleiche Buhwinra, warum ich meinen Namen führe, in Nachlese und Briefe an einen und viele Schlusswort. Anmerkung Ende. Es würde aber seine Meisterschaft doch in einer Hinsicht auch nach außen hin erwiesen sein, wenn es sich ergäbe, dass seine Lehre notwendig ist, dass sie einem Notstand Abhilfe zu schaffen vermag. Es müsste, mit anderen Worten, etwas Wesentliches darin enthalten sein, das in anderen und überkommenen Religionen und Lehren, Weltanschauungen und Philosophiesystemen nicht oder nur verschwommen zu gewahren ist. Sehen wir zu, wie es damit steht. Man hat gegen Buhwinra neben vielen anderen besonders 2 Einwände erhoben. Seine Lehre sei synkretistisch und sie sei auf medialem Wege gewonnen und zusammengesetzt worden. Der 2. Vorwurf ist die Rache derer, die offen oder geheim gemeinsame Sache mit dem von ihm in seiner ganzen schauerlichen Gefahr gekennzeichneten Spiritismus machen. Die Rache derer, die von ihren religiös maskierten Übungen Sensationen erhoffen und gar zu gerne zaubern möchten. Der 1. Vorwurf ist ernster zu nehmen, weil diese Lehre in der Tat fast allenthalben in Weltbildern und Mysterienlehren, die einen tief religiösen Gehalt offenbaren, anklingt. Sie nähert sich in bedeutsamen Punkten dem altindischen Vedanta, der neuerdings dank den Bemühungen einiger Schüler von Ramakrishna in den Vereinigten Staaten eine Art Renaissance erlebt. Dem Yoga-System des Patanjali, ferner dem Buddhismus, zumal in dessen Mahayana, Vairayana und Zen-Form, gewiss auch dem hellenischen Mysterienwesen und dem Platonismus, besonders aber dem Christentum, vielleicht mehr in seiner altbyzantinischen, überdies arianischen Form und seinen mystischen Aufwallungen im Mittelalter und Barockzeit, wobei aber auch der chinesische Taoismus, überhaupt altchinesische Weisheit, die Gnosis, die Alchemie und die jüdische Mystik in ihren kabbalistischen und chassidischen Verzweigungen nicht vergessen werden dürfen. Bhuvanra müsste gewaltig viel studiert und gelesen haben, um imstande gewesen zu sein, überall in diesen Dingen die echten von den falschen Perlen zu sondern. Dazu hatte er weder Zeit noch Möglichkeit, noch auch passte es in seine Lebensgewohnheiten, die immer heftigst zum schöpferischen Wirken drängten. Das Rezeptive lag seiner eher radikalen Natur weniger und musste fast ausschließlich der Meditation und echten Kontemplation vorbehalten bleiben. Und da betrachtete er lieber das Lebendige, das Unmittelbare in Seele, Natur und Kunst, insbesondere in Landschaft und Pflanzenleben. Gewiss, er las auch und nicht wenig, aber auf eine schöpferische Art. Das Gelesene wurde in ihm lebendig und zeugekräftig. Es nahm in ihm an Volumen und Essenz zu. Jeder selbst mittelmäßige Autor machte in ihm ein neues Wachstum durch. Kurzum, als Leser war er kein Hamsterer von Wissen, sondern er durchwirkte diese Dinge, bis sie transparent wurden und Tiefe bekamen oder sich zumindest zu einem hübschen und ergötzenden Spiel verwandelten. Darum hatte er, so didaktisch und weitschweifig er sein konnte, doch nicht im Mindesten das Zeug zu einem Professor, zu einem Gelehrten. Seine Natur, die unablässig auf Einheit und Harmonie drängte, auf ausdrucksvolles in sich beruhen, wie ein großer, gesunder Baum, würde es gar nicht vermocht haben, tausende heterogene Dinge aufzuklauben und zu einem scheinharmonischen Zufallsmosaik zusammenzusetzen. Aber hiervon abgesehen können wir durchwegs die Beobachtung machen, dass in seinen Lehrgefügen, die den scheinbar mannigfachsten Überlieferungen so ähnliche Substanz, ein ganz neues und uns Gegenwartsmenschen unmittelbar ansprechendes Gesicht bekommt. Das ferner, und das ist ungemein wichtig, an sich nicht neue, aber für uns alle neue Dinge auf den Plan treten, wodurch die mehr oder minder eingefrorenen und vernebelten Inbegriffe anderer Lehren und Religionen plötzlich neu belebt und integriert erscheinen. Diese bisher entweder unbekannten oder nicht ausgesprochenen und allenfalls nur geahnten kardinalen Punkte möchten wir später in gesonderten Abschnitten behandeln, um darzutun, inwiefern der Garten dieser Offenbarung und Heilsbotschaft unerwartete und doch so ersehnte Erquickungen zu bieten hat. Wenn wir das hier Gemeinte unter vier Begriffen zusammenfassen, so ist das ein Notbehelf zwecks dialektischer Ordnung. Es wird jedenfalls nicht gar schwer einzusehen sein, dass Bhuvanra in seiner Seelenlehre Polaritätslehre Tempellehre und Immanenzlehre, wie wir sie einstweilen zu nennen wagen, erlösendes Licht in die Irrgänge erdmenschlichen Suchens nach der Wahrheit und dem Ursprung geworfen hat. Seine Mitteilungen, wenn man sie unbefangen Sina Ira et Studio aufnimmt, rühren die Seele an, wie uralte, einst von uns mitgesungene, aber längst vergessene Lieder. Man fühlt unversehens, oh mein Gott, das habe ich ja längst gewusst, das weiß ich nun endlich wieder. Das ist selige Heimat, wie konnte ich das vergessen? Wenn einen ein Mensch das erleben macht, gleich zu Anfang und längst vor den später zu erringenden Gewissheiten, längst vor dem mit Gewalt zu nehmenden Himmelreich, ist das nicht Meisterschaft?